Ah ja, schön, das ist auch eine. Jetzt gibt es ein Echo. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich bei euch sein kann. Ich habe mal geguckt, heutzutage guckt man das ja auf den Handyfotos, wann ich das letzte Mal bei euch war und bei Jürgen und Astrid, das war Ende Mai. Da war meine Tochter noch da. Die habe ich inzwischen nach Peru mitgenommen. Und ich war also dort von Ende Juli bis Anfang September und dann haben meine Frau und ich getauscht, dann ist sie rüber geflogen und ich war hier und ich bin sehr dankbar, dass ich in der Zeit hier war, weil es dann meiner Mutter immer schlechter ging und ich meinen Vater und meine Mutter begleiten konnte. Meine Mutter ist dann gestorben an meinem Geburtstag, aber ich fand das nicht schlimm. Ich war sehr dankbar für die Frau, die mich zur Welt gebracht hat und großgezogen hat. Und ich war sehr dankbar, dass ich meine Mutter und meinen Vater begleiten konnte da drin. Und ja, dann ist meine Frau wiedergekommen. Das war Anfang November. Und dann waren wir wieder, hatten wir wieder Gemeinschaft. Und dann bin ich nochmal Ende November nach Peru geflogen. Da erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr noch von. Und bin dann jetzt am Freitag zurückgekommen. Also ganz frisch wieder da. Irgendwie habe ich das Jetlag bis jetzt ganz gut verkraftet. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ding richtig an ist. Das ist der Beamer. Jetzt gucken wir mal, ob es weitergeht. Genau, das sind wir, Susanna und Christian Linkert. Für die, die uns noch nicht kennen, sind ein paar auch, die sich wiederholen. Ne? Also, und das sind unsere Kinder. Johannes, der Älteste, der will hier in Deutschland studieren. Rebecca ist drüben, die macht morgen ihre Aufnahmeprüfung für die Uni in Iquitos. Da ist Susanna und dann ist Daniel, der ist hier mit bei uns, der sitzt daneben meiner Frau. Und wir sind also seit 2003 als Missionare unterwegs in Peru, nochmal zur Erinnerung, wo Peru liegt und wo Iquitos liegt, mitten im Urwald. Also wenn ihr uns mal besuchen wollt, herzlich willkommen. Man kommt aber dort nur mit dem Flugzeug und dem Schiff hin, also ihr könnt da nicht mit dem Auto hinfahren. Aber eine große Stadt im Urwald. Und was wollen wir dort? Unser Ziel ist es eben, den Menschen in der Amazonasregion Gottes Liebe in Wort und Tat zu bezeugen und sie so mit dem Evangelium zu erreichen und aber auch die Christen im Glauben zu stärken. Und ein Weg dazu ist eben meine medizinische Arbeit. Ich bin Arzt und ich versorge gerne Patienten dort und auch hier. Hier konnte ich immer in einer Praxis mitarbeiten. Das sind die Urarina-Indianer, unter denen ich vor allen Dingen unterwegs bin, an deren Flüssen. Und hier ganz rechts, das ist Pastor Julian, den ich jetzt auch besucht habe. Das ist der älteste Pastor von denen und der ist 76 Jahre alt. Das ist wie 90 für einen Deutschen, also weil das ist wirklich nicht typisch. Ja, wie kommt man denn da zu denen hin? Man kann ja nicht immer fliegen. Das ist, geht eben mit meinem kleinen Boot ganz gut. Das ist mein Freund Pastor José, der meistens als Steuermann dabei ist. Und das hier ist Pastor Charlene, von denen, die meine Gebetsmails immer bekommen. Der kommt immer wieder nach Iquitos und ist auch jetzt in Iquitos. Und dann haben wir Kontakt und dann nimmt er Sachen mit für die Leute, für die Urarina-Indianer dort an den Flüssen. So sieht das aus, wenn Hochwasser ist. Das ist im Augenblick recht hoch schon das Wasser. Dann sind also die Flussufer häufig überschwemmt. Da haben wir mal Julian abgeholt bei ihm am Haus. Hier ist Susanna. Das war 2019, als wir mit der Frau von Julian, von Pastor Julian. Und hier begrüßt uns Pastor Charlene in Angora. Da sind wir also schon einen kleinen Fluss hochgefahren. Könnt ihr mich gut hören? Gut, und hier sind wir bei einem Eheseminar, was wir damals durchgeführt haben für die Urarina-Indianer. Und das waren die Teilnehmer. Ja, hier ist mein kleines Boot nochmal, das war Ende 2019. Ja, und jetzt nehme ich euch mit ins Aktuelle. Das ist unsere kleine Gemeinde in Iquitos. Da hat sich viel verändert, das kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber das ist sehr schön, also wir freuen uns darüber. Mal sehen. Jetzt müsste eigentlich, irgendwie geht es gerade nicht weiter. Wenn ich weiter klicke, es müsste eine grüne Folie kommen und dann müsste das Video, das erste Video rein. Kriegst du das hin? Das ist nur der Sound. Hat irgendwie nicht geklappt. Wollen wir es nochmal versuchen oder wollen wir das lassen? Eine Bitte, kann mir jemand ein Glas Wasser bringen? Da wäre ich sehr dankbar. Okay, ich mache mal weiter. Das war eben die Musik aus der Gemeinde. Klappt das noch? Dass ihr mal da so mitbekommt, wie da der... Ups, jetzt ist es schneller weitergegangen. Da wäre noch mal, da war dann ein Kinderchor. Die haben jetzt einen Kinderchor gemacht. Das fand ich total schön, weil da sind Kinder auch im Alter von Jugendliche von im Alter von Daniel und die sind also mit Feuer dabei. Was ich ein bisschen schade fand, die haben so schwarze Anzüge denen angezogen. Das sieht so ein bisschen traurig aus. Aber das ist. Ich mach mal weiter. Klappt nicht, ne, mit den Videos. Oder versucht das gerade noch? Ja, dranbleiben. Gut, das kannst du ja gleich einspielen. Ich mache mal weiter einfach. Aber es geht hier nicht weiter. Jetzt. Ups, das war jetzt zu schnell. Oh, jetzt geht das auf einmal los. Jetzt geht's aber, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Also nicht schwindelig werden. So. Okay, das ist also bei uns in der Gemeinde. Vielen Dank. Hier bei der Segnung von Leuten, die auf eine Fahrt gehen. Das sind die Frauen von den Gemeindeleitern, also den beiden Gemeindeleiter-Ehepaaren. Das sind Daniel und Janine und in der Mitte und Mario und Susanita, die neuen Pastoren dort. Und das hier ist ein besonderes Foto, weil hier seht ihr den Peter ganz links, den großen, kräftigen. Der hatte den Unfall, da ist also auf einem Boot ein Feuer ausgebrochen, wo Gasflaschen drauf waren und der war ziemlich schlimm verbrannt, er und sein Vater. Das war vor dem, davor. Aber Gott hat ihn da wirklich geheilt. Und das ist nach dem, das ist jetzt also, das, ich konnte ihn schon wieder treffen und das ist ein Wunder, wie die hatten also schwerste Verbrennung, wie das zusammengewachsen ist. Leider habe ich kein Foto von dem Vater, dem Felix. Das ist der Pastor Charlin, der auch da war in Iquitos. Und hier bin ich schon unterwegs im Urwald, um meinen Freund Pastor Julian zu besuchen. Da würde eigentlich jetzt auch ein Foto kommen, wie ich auf so einem Boot gefahren wird. Diesmal bin ich nicht mit meinem eigenen Boot gefahren, sondern bin abgeholt worden. Und hier ist Julian in seiner Hängematte. Und hier, das ist die Küche von seiner Frau. Die hat eine riesen Küche jetzt. Ich habe das Susanna noch gar nicht gezeigt. Also die hat richtig viel Platz und richtig gut geordnet. Und Julian, der hat früher mal bei der Übersetzung des Neuen Testaments mitgeholfen, bei der Stammessprache. Und jetzt ist er gefragt worden, ob er auf seine alten Tage noch mithilft, die ersten Bücher Mose mit zu übersetzen. Und da war er eben fleißig dabei auch. Das zu korrigieren. Das ist die Gemeinde dort bei Ihnen. Ein Riesenteil. Das ist auch die größte Urariner Gemeinde. Da sitzt er ganz rechts. Da waren wir nur ganz wenige. Da war nämlich nebenan ein Fest. Und dann waren doch einige auf dem Fest. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen mit Julian, weil der hat Diabetes und ich habe ihn neu eingestellt, neue Medikamente gegeben. Und das klappte sehr gut und er war auch frohen Muts. Aber wir haben auch viel Zeit gehabt, zusammen zu beten und zu sprechen über die Situation der Urariner-Indianer, der Gemeinden dort. Also ich bin sehr dankbar, dass ich ihm wirklich, glaube ich, damit Mut machen konnte. Und hier werde ich schon zurückgebracht. Das ist Pedro, der Freund von Daniel auch, der kennt ihn auch. Der hat mich zurückgebracht zusammen mit seinem Cousin in dem Boot hier zum großen Ort. Am Fluss, an der Flussmündung. Ja, da sollte eigentlich dann noch ein Video, also mehrere Videos, die irgendwie nicht geklappt haben, wo das Boot dann so wegfährt. Aber gut, ich habe euch damit hingenommen. Jetzt können wir trotz Jetlag wieder in Deutschland ankommen. Gut, kannst du ausmachen. Ja, ich freue mich wirklich, dass ich mit euch zusammen heute im Gottesdienst sein kann und euch auch etwas aus meinem Herzen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, wirklich euch mitteilen kann. Aber ich möchte gerne noch mal vorher beten. Wollen wir dazu aufstehen? Dann? Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar für deine große Liebe zu uns und wir feiern das, dass du deinen Sohn gesandt hast für uns und dass er auf dieser Welt war, Herr, und dass er auch jetzt mitten unter uns ist, Herr. Hab du Dank dafür und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen, der jetzt ist, hier segnest, dass er versteht, was du ihm sagen möchtest, Herr, dass er deine Gnade mehr begreifen kann, Herr. Hilf uns, dass wir von deiner Gnade mehr in unser Herz lassen. Segne du diese Zeit bitte. Amen. Ich hatte eigentlich noch ein andere Themen so. Ich lese gerade im Lukas-Evangelium. Und ich hatte eigentlich andere Themen noch. Und zwar im Lukas-Evangelium, aber auch in den anderen Evangelien spricht Jesus ganz viel mit seinen Jüngern darüber, dass er bald wiederkommt und auch plötzlich wiederkommt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch, ja, alle haben eine Wohnung oder ein Haus, wenn euch jemand sagen würde, morgen Nacht um eins werden die bei dir versuchen einzubrechen, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht schlafen können und fit dabei sein, irgendwie aufpassen, dass das nicht passiert. Und ihr kennt das, dass Jesus eben sagt, dass er eben kommt, oder wenn der Hausherr eben wüsste, wann der Dieb kommt, dann würde er eben aufpassen. Und wir sind in so einer Zeit, wo wir uns überlegen müssen, wie bereiten wir uns darauf vor, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. An einer anderen Stelle sagt er dann zum Beispiel, das wird wieder Blitz sein und man wird das sehen, von einem Ende der Welt zur anderen. Also es wird dann nicht mehr, keine Frage mehr sein, dann ist er da sozusagen. Ne? Und wir warten ja auch auf ihn. Aber wie können wir uns persönlich darauf vorbereiten? Er sagt also immer seinen Jüngern auch, wir sollen beten, also in Kontakt mit Gott bleiben, zu ihm reden, auf ihn hören, mit ihm Gemeinschaft haben. Aber ich habe noch eine andere, also ich denke, wir haben ganz viele Dinge, wie wir uns vorbereiten können. Und ein Thema, was mir jetzt wirklich wichtig geworden ist, also wirklich richtig gestern Morgen nochmal, ist, dass wir in der Gnade wachsen. Ja? Dass wir in der Gnade wachsen. Der Petrus, der schreibt das, ich erkläre das später auch nochmal, warum das so wichtig ist, dass Petrus das sagt. Der schreibt in 2. Petrus 3,18, sagt er, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesu Christi. Dem sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Amen. Er fordert uns auf, in der Gnade zu wachsen. Kann man das? In der Erkenntnis kann man wachsen, man kann immer mehr kennenlernen. Aber ich denke, wir können auch in der Gnade wachsen. Ich habe in den Gemeinden dort, in unserer Gemeinde und auch im Urwald, sehr viel über Philipper gepredigt und Philipper 4. Da möchte ich euch jetzt, bevor es jetzt richtig losgeht, noch mal ein paar Verse vorlesen. Und zwar Philipper 4, 4 bis 9. Da sagt er, Paulus nämlich an die Gemeinde in Philippi, sagt er, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde oder Freundlichkeit, ich mag das Wort Freundlichkeit lieber, sollen allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Da heißt es, eure Freundlichkeit. Lasst kundtun allen Menschen. Und das, daran bin ich dann irgendwie auch hängen geblieben, weil der Herr ist nahe. Ich möchte euch nur mal sagen, wir sprechen heute Morgen über Gnade. 95% der Menschen auf der Erde haben keine Ahnung, was Gnade ist. Und ich denke, wir müssen selber auch als Christen begreifen, was Gnade bedeutet. Ich spreche immer andersrum, ich sage das mal andersrum. Ich sehe gerne mal so einen Actionfilm. Ne? Weiß nicht, wer so das mag, aber Das Dumme ist, bei den 80-90% der Actionfilme, da geht es eben nicht um Gnade, sondern um Vergeltung. Da ist da der Held, da ist die Frau getötet worden oder die Familie oder so, und dann nimmt er die große Wumme und dann macht er alle Bösen kalt. Das ist das ganze Gegenteil von Gnade. Es gibt also wenige Filme, wo es wirklich dann um Gnade geht. Aber ich denke, wir müssen ganz neu verstehen, was Gnade bedeutet. Dass wir das ganz neu begreifen in unserem Herzen auch. Gnade bedeutet eben nicht, dass jemand gerade so begnadigt wird, so ich vergib dir, jetzt stell dich mal in die Ecke und bleib da mal schön. Ja, du wirst jetzt nicht in den Kopf kürzer gemacht, du bist begnadigt. Sondern Gnade bedeutet wirklich viel mehr. Wirkliche Gnade bedeutet Zuwendung, eine Beziehung. Und Jesus möchte, dass wir das verstehen. Und eines der besten Gleichnisse dafür ist der verlorene Sohn, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich will das jetzt nicht vorlesen, sondern eben euch nochmal, für die, die es nicht kennen, einmal kurz zusammenfassen. Da ist also ein Vater, der hat zwei Söhne, und der eine Sohn, der kommt zum Vater und sagt, ja, ich werde doch erben, kannst du mir das nicht jetzt schon mal auszahlen, ich will das jetzt haben. Ne? Das war schon mal ziemlich ungeheuerlich zu der Zeit, aber der Vater sagt, okay, weil ich dich lieb habe oder so, ich gebe dir dein Erbe, deinen Teil, was du einmal bekommen wirst, den anderen Teil, mit dem bleibe ich noch. Und der zieht los damit und geht in ein anderes Land. Und das geht anscheinend, sieht man nicht, aber es ist ja ein Gleichnis, ein Beispiel, was Jesus erzählt. Der bringt es also ziemlich schnell, das ganze Geld weg. Also ist durch. Ne? Also geht schnell, gibt er aus. Ne? Wird nichts draus. Und zum Schluss landet er bei den Schweinen. Bei den Schweinen. Das war für die jüdischen Zuhörer schon mal ziemlich schrecklich. Ne? Also weil Schweine und Juden, die Juden, für die sind Schweine vom Glauben her etwas, was sie umgehen und also auch nicht essen, kein Schweinefleisch. Und er landet bei den Schweinen und kann noch nicht mal da mit essen. Das geht ihm richtig dreckig. Und dann überlegt er sich, ich werde vielleicht doch zurückgehen zu meinem Vater und ihn fragen, ob er mir vergibt, ob er mich wieder aufnimmt, vielleicht als Arbeiter zumindest. Und dann macht er sich auf den Weg und geht zurück und überlegt sich auf dem Weg, was will ich jetzt dem Vater sagen. Und der Vater, der hat anscheinend jeden Tag ist er auf den Berg gegangen und hat geguckt, ob sein Sohn kommt. Und dann kommt der Sohn an und dann rennt der Vater ihm entgegen. Und der Vater, der Sohn, der stinkt wahrscheinlich noch nach Schwein. Und der Vater fällt ihm um den Hals und sagt, und der Sohn will losreden, will sich rechtfertigen, sagen, ich weiß, ich habe alles falsch gemacht, ich habe alles vergeudet, das ganze Geld, was du mir gegeben hast, lass mich doch ein Arbeiter bei dir sein. Und der Vater, der geht da gar nicht drauf ein. Der gibt ihm den Ring, das ist ein Zeichen, dass er wieder in Vollmacht eingesetzt ist, dass er wieder was zu sagen hat im Haus, gibt ihm neue Kleider und schmeißt ein Fest, ne, mit dem fettgeschlachteten Lamm. Der andere Bruder hört das, dass da ein Fest losgeht und fragt sich, was ist denn los? Und dann sagt ihm jemand, er kommt vom Feld und sagt ihm jemand, dein Bruder ist zurückgekommen, wo wir gedacht haben, der wäre schon tot, der ist ja schon so lange weg. Und dein Vater hat jetzt ein Fest geschmissen, eine Party, macht eine Party, um das zu feiern. Und der ältere Sohn, der kann das eben nicht verstehen. Und der Vater sagt dann zu ihm, komm doch auch rein, feier mit, freu dich. Sei nicht neidisch, sei nicht eifersüchtig. Dein Bruder war wie tot und ist jetzt wieder lebendig. Und das ist eben viel mehr als so gerade mal vergeben. Der Vater hätte ja auch sagen können, okay, ja, du willst bei mir arbeiten, ja, so Mindestlohn, dann mach mal los, hier kriegst du Arbeitsklamotten. Ne? Nee, der Vater, der fällt ihn um den Hals und drückt ihn. Und das ist Gnade, das ist Gunst. Gnade, liebe Geschwister, hat viel mehr zu tun, nicht nur mit, dass wir gerade so errettet sind, dass wir gerade so Vergebung haben, sondern dass Gott dich, jeden von uns, an sein Herz ziehen will, mit ihm Gemeinschaft haben will und dir seine Liebe ausdrücken will. Er möchte, dass du das erfährst. Dass es Gnade ist etwas, was man erfahren muss. Im Alten Testament, also Gnade und Gunst kann man vielleicht so ein bisschen übersetzen. Wenn man im Alten Testament hieß es dann zum Beispiel, wenn jemand einem Höheren betrachtet, wenn ich Gunst vor deinen Augen gefunden habe. Ne? Das ist immer gut, wenn man einen Chef hat, der sagt, okay, ich mag dich ganz gerne, also ich helfe dir und wenn du mal einen Fehler machst, gucke ich auch darüber hinweg. Aber hier geht es wirklich, dass Gott, der große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, der hat Gnade für dich und für mich. Der hat Gunst für dich. Und im Alten Testament und im Neuen Testament, da ist immer für die Bibelleser, Eingeweihten, ist immer von dem Gnadenstuhl die Rede. Das ist eben kein Gerichtsstuhl, sondern ein Gnadenstuhl. Das ist die Bundeslade, wo Gottes Gegenwart sichtbar wurde für das Volk Israel. Und da drauf war das Blut des Lammes, was einmal im Jahr geschlachtet wurde, verspritzt. Das war aber nur ein Bild dafür, wie Gottes Gnade ist. Und darüber waren zwei Figuren von Engeln, die guckten da drauf. Und das war, ich glaube, selbst die Engel im Himmel können Gnade nicht fassen und verstehen. Und wir müssen ganz neu verstehen, was Gnade für uns bedeutet. Wir haben einen Gott, der Liebe ist, aber ein Gott, der reich ist an Gnade. Wir finden ein paar Hinweise darüber, wo Gott ist reich. Klar, dem gehört Himmel und Erde, dem gehört alles, also auch mein Geld hier. Alles gehört ihm, das müssen wir auch mal verstehen oder so. Aber er lässt es uns und segnet uns damit. Aber er ist reich an Gnade, heißt es in Epheser 1, Vers 7. Ne? Da heißt es, Epheser 1 mag ich sehr gerne, da heißt es dann, von welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, also durch Jesu Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Dieser Gott, dieser liebende Gott, der hat eben seinen Sohn nicht verschont, hat den als kleines Kind auf die Erde geschickt und hat das Geschenk, dass er alles, was wir als Menschen hier durchmachen, mitbekommt und hat dann das zugelassen, dass er für uns ans Kreuz geht, für unsere Schuld, für unsere Sünde, damit wir Vergebung haben. Und das ist ja das Evangelium, dass wir freigesprochen werden. Und im Epheserbrief, da steht das noch an zwei anderen Stellen, ich werde das jetzt mal überspringen, aber Gott will dir gnädig sein. Gott will seine Gnade in deinem Leben sichtbar machen. Und Gott ist nicht nur interessiert an dem Äußeren, sondern auch an deinem Inneren. Gott möchte auch, dass seine Gnade in dein Herz kommt und du verändert wirst. Und darum geht es in der Gnade wachsen. Gott will nicht nur deine äußeren Wunden heilen, wenn du mal verletzt bist, sondern auch deine inneren Wunden. Und warum will Gott das machen? Damit seine Liebe, seine Gnade durch dich fließen kann zu anderen. Ja? Paulus schreibt mal an Titus, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und Gnade ist wirklich das, was dein Herz auch heilen kann. Ich bin ganz davon überzeugt, dass im Himmel bin ich erstmal arbeitslos als Arzt, ne, also keine körperlichen Krankheiten mehr, das ist klar. Aber auch im Himmel gibt es keine kaputten Menschen mehr, keine am Herzen kaputten. Da gibt es keine Leute mehr, die verbittert sind, keine Leute mehr, die eifersüchtig sind, keine Leute mehr, die Minderwertigkeitskomplexe haben, keine Leute mehr, die überheblich sind. Gott will uns heilen. Und Gott will dein Herz heilen und will hier schon damit anfangen. Und das geschieht, wenn du zu ihm kommst und das zulässt. Ich meine, wer die Bibel kennt, weiß, die Bibel ist voller Menschen wie du und ich, die ganz unterschiedliche Probleme hatten und auch im Herzen Probleme hatten. Zum Beispiel David, der war verachtet von seinen Brüdern, ne, und von seiner Familie und ausgestoßen. Moses war total unsicher, der hatte Minderwertigkeitskomplexe eigentlich. Ne, das muss man mal so sagen. Der sagte nämlich dann, er schickt doch einen anderen. Der hat sich verglichen mit anderen. Ich schaffe das nicht, ich kann das Volk nicht da rausführen. Und Gott sagt, nee, du machst das, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Oder Noemi, eine Frau aus dem Alten Testament, der der Mann gestorben ist und von den beiden Schwiegertöchtern sind auch noch die Schwager gestorben oder so. Und sie sagt, Noemi heißt eigentlich die Süße, die Liebliche. Und als sie dann nach Hause kommt, nach diesen ganzen tragischen Geschichten, und die Leute sagen, oh, schön, Noemi, dass du da bist, sagt ihr, nennt mich nicht Noemi, nennt mich Mara, die Verbitterte. Denn Gott hat mir so viel Schweres aufgetragen. Das heißt, in ihrem Herzen ist Verbitterung und sie klagt das vor Gott. Oder Hiob. Gott möchte, dass wir, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, aber Gott möchte, dass wir lernen, dass Gott unser Herzen heilt und verändert. Das, was uns verletzt hat. Also, und weil das Problem ist, wenn eine Verletzung, eine dauerhafte Verletzung da ist und die nicht geheilt wird, dann kann das passieren, dass eine Krankheit daraus wird. Und wir haben gelesen, dass unsere Freundlichkeit allen Menschen kund sein soll. Aber wenn du zum Beispiel verbittert bist oder zornig bist und der Zorn nicht aufhört und du immer weiter zornig bist, dann wirst du mürrisch. Und ein mürrischer Mensch kann nicht die Gnade Gottes weitergeben. Oder wenn du traurig bist, das ist normal, dass man traurig ist. Jetzt ist meine Mutter gestorben, mein Vater ist traurig, ich war traurig. Aber wenn du an dieser Traurigkeit festhältst und nicht zurückkommen kannst zu Gott, ich habe jetzt die Hoffnung, dass meine Mutter bei Gott ist, das ist gut. Ne? Aber wenn du nicht zurückkommst zu Gott und er diese Traurigkeit nicht nimmt, dann wirst du depressiv. Und ein depressiver Mensch, der hat das schwer, die Freundlichkeit Gottes weiterzugeben. Oder wenn du immer dich vergleichst mit anderen und eifersüchtig bist und diese Eifersucht in dir nagt, gibt es ja den Ausdruck, dann kannst du auch nicht zur Ruhe kommen. Und Gott möchte eben, dass wir verändert werden und dass wir Gottes Gnade so aufnehmen können wie ein Kind. Ich habe ja gesagt, ich lese im Lukas-Evangelium und da habe ich jetzt die letzten Kapitel das nochmal nachgelesen und da geht es wirklich immer um Gnade. Da bringen die Menschen kleine Kinder zu Jesus und die Jünger sagen, halt, stopp, 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 die sind zu klein, die kriegen das nicht mit. Und dann sagt Jesus, nee, bring die her, ich segne die ich möchte euch sagen, wenn ihr nicht das Reich Gottes aufnimmt wie ein Kind, da geht es nicht nur auf den, dann kommt ihr nicht ins Reich Gottes, dann könnt ihr das nicht verstehen. Und Kinder, glaube ich, die haben keine Probleme damit. Wie viele sind hier von euch, die sind Eltern? Und ich denke mal, eure Kinder sind eure Begünstigten, oder? Na, also wenn eure Kinder irgendwas haben oder aus mehreren, dann sind die Kinder, das sind eure Begünstigten. Denen erweist ihr Gnade. Und die Kinder, wenn die klein sind, dann denken die auch nicht darüber nach. Dann kommen sie zu Mutti oder Papa und bitten um was oder wollen was oder wenn sie traurig sind. Und genauso möchte Gott, dass du zu ihm kommst. Er möchte, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen. Als Eltern machen wir viele Fehler. Das ist so, aber Gott macht keine Fehler und Gott wartet auf dich. Er möchte, dass du das erfährst. Also Kinder sind Begnadigte. Was hindert uns aber dann eben daran, die Gnade zu erfahren? Das ist eben meistens ist das Stolz oder Hochmut oder Eifer, es sind Sachen eben, die in unserem Herzen sind. Gut, Entschuldigung, ich habe ein bisschen gesprungen. Ich wollte nur noch mal weiter gucken, im Lukas bin ich, also Lukas 18, da kommt dann zum Beispiel Jesus nach Jericho rein und dann schreit der Blinde und spricht, Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein, erweise mir Gnade. Oder der Zachäus, das ist dann der nächste Abschnitt, das war ein Zolleintreiber, der war total verachtet von den Juden, weil der mit der Besatzungsmacht kollaborierte, der steigt auf den Baum und will mal gucken, was Jesus da ist. Und Jesus spricht ihn direkt an und lädt sich ein bei ihm in sein Haus. Und dann ist der Zachäus so froh, dass er sagt, ich will mein Leben regeln. Ich will alles, was ich falsch beschlagnahmt habe oder wo ich betrogen habe, das will ich zurückgeben. Und ich will auch noch den Armen was geben. Und dann sagt Jesus eben, dass er eben da Freude gekommen ist. Also das Augenblick, ja genau, da heißt es dann, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist deinem Haus Heil widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist, also der Zachäus. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und danach kommt das Gleichnis von den anvertrauten Talenten oder Funden, wo Jesus ein Gleichnis erzählt, wo eben ein reicher Mann seinen Knechten Gaben oder Geld anvertraut und der eine kriegt 5, der andere 2 und der andere 1. Und die beiden Ersten, die benutzen die richtig und verdoppeln das Geld und als der Herr zurückkommt, sagen die, hier, gucken wir mal, deine 5 Goldmünzen, die du mir gegeben hast, haben andere 5 eingebracht. Und dann sagt er, das ist der Herr, das ist toll, das ist schön. Und auch der mit den 2 hat damit gearbeitet. Und der Letzte sagt, ich weiß, dass du ein strenger und zorniger Herr bist, ich habe das versteckt, das Geld. Was war das Problem von dem Mann? Der hatte keine Ahnung von der Gnade seines Herrn. Und wenn wir keine Ahnung haben von Gottes Gnade, dann wuchern wir nicht mit unseren Talenten, mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Naja, und dann kommt eine Geschichte auch von dem, das ist vorher schon, jemand, der das wirklich begriffen hat, was Gnade ist. Also es gibt mehrere Personen in der Bibel, im Neuen Testament, aber jemand, der es wirklich begriffen hat, war, glaube ich, Petrus. Wir haben ja schon gelesen von ihm, wo er sagt, wachset in der Gnade. Aber zuerst hatte er es eben nicht begriffen. Er wollte immer selber machen. Und dann kam also jemand zu Jesus. Einige sagen, das ist das Gleichnis vom reichen Jüngling, aber das steht nicht in allen Evangelien, dass der jetzt jung war. Aber der fragt eben, ich habe das ganze Gesetz befolgt. Alles, was Gott mir sagt. Also ich war richtig streng dabei. Was muss ich denn noch tun, damit ich ins Reich Gottes komme, damit ich zu Gott komme, mit Gott Gemeinschaft habe? Und dann sagt Jesus ihm, ganz einfach, nimm dein ganzes Vermögen, verkauf das alles und gib das Geld den Armen. Und dann geht er weg und sagt, das ist zu viel, das packe ich nicht. Geht er traurig weg und Jesus sieht das und sagt, ja, das ist viel schwieriger für jemanden, der an so viel Reichtum hat, ins Reich Gottes zu kommen, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Nadelöhr, das war so eine ganz kleine Pforte, das wussten die Zuhörer. Ne? Da ging kein Kamel durch. Ne? Das war, wenn nachts das Stadttor zu war, da war da noch so eine kleine Pforte und da ging kein Kamel durch, das war klar. Und dann fragten die Jünger, wer kann denn dann selig werden? Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Das heißt, Gott kann dein und mein Herz verändern, dass du Gnade empfangen kannst. Bloß dann kommt das Interessante, dann kommt Petrus gleich sofort, also heißt es, Vers 27 in Lukas 18 ist es, er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Sagt er, wir haben doch was getan, ne? Wir haben was gemacht. Und Jesus sagt dann, aber er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der ein Haus verlässt oder Eltern oder Brüder oder Weib oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und der zukünftigen Welt das ewige Leben. Der Petrus, der hat das zuerst nicht geschafft. Wir wissen auch, dass dann zum Schluss auch noch, dass er sagt, ich gehe mit dir bis ans bittere Ende. Ich bleibe bei dir, auch wenn sie dich einsperren. Ich mache das alles mit. Und dann hat er ihn ja verraten. Und er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und zwar 3-mal. Und dann krähte der Hahn. Und dann war er richtig traurig. Und da war was in seinem Herzen auch kaputt. Und Jesus hat das geheilt in einem Gespräch dann, am See, als er wieder auferstanden war und hat Petrus zur Seite genommen und hat ihn 3-mal gefragt, hast du mich lieb? Und das, wenn ich daran denke, das muss den Petrus echt total verändert haben. Und dann hat Jesus ihm den Auftrag gegeben, hat ihm den Auftrag gegeben mehrfach, weide meine Lämmer, sorge für meine Gemeinde. Und dann sieht der Petrus den Johannes und fragt, und was ist mit dem Johannes? Sagt Jesus zu ihm, Johannes kann guck da nicht hin, kann dir egal sein. Ich sorge für Johannes. Und das ist unser Problem, dass wenn wir auf andere Menschen schauen, was Gott mit denen macht oder so, dann gucken wir weg von Jesus. Und dann gucken wir weg von der Liebe, von der Gnade und von der Güte, die er für uns hat, die Gottes Vater, auch Gott als Vater für uns hat. Und wir müssen immer wieder auf Gott gucken, immer wieder zu ihm kommen, immer wieder auf ihn schauen. Der Petrus schreibt dann zum Beispiel auch, nachdem er das geschrieben hat, wachset in der Gnade, das ist im zweiten Brief, im ersten Brief sagt er, setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die offenbart worden ist in Jesus Christus. Und das ist ganz interessant. Ich fand das schön mit der Offenbarung auch, da wurde auch, war auch von der Gnade die Rede. Und die, in den ersten Versen der Offenbarung und in den letzten, da wird es eben auch davon die Rede. Gnade sei mit euch und am Ende des Buches auch. Also was hindert uns denn an, in der Gnade zu leben? Ich muss gleich mal zum Schluss kommen. Das ist eben zum Teil Stolz. Jemand, der stolz ist, den kann man nicht begnadigen. Der versteht das nicht. Ist nicht für die Gnade erreichbar. Und Petrus schreibt das auch. Gott, sagt er in 1. Petrus 5, Vers 5, desgleichen ihr Jüngeren, seid untertan den Älteren, allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das hat Petrus verstanden dann doch. Petrus wusste das immer alles besser. Ganz kurzen Witz, es gibt ja so Motoren, haben wir leider nicht gesehen, die heißen Pecke-Pecke. Ne? Fahren die da auf dem Boot längs. Ne? Und da muss immer mal das Öl gewechselt werden, muss beim Auto auch. Ne? Und wenn du einem Hochmütigen sagst, ja, du musst, glaube ich, mal bei deinem Pecke das Öl wechseln, dann sagt er vielleicht, ah nee, ach, ist doch egal, ich weiß das besser. Aber jemand, der demütig ist, der kann das annehmen und sagen, ja, ich glaube, ich muss das wechseln. Also die Bibel sagt auch in Sprüchen, das bringt nichts, irgendjemandem, der voll stolz und hochmütig ist, irgendwas erklären zu wollen. Das hilft nichts, geht nicht. Ne? Genauso eben im Gebet, im Lukas-Evangelium, als ich da weitergelesen habe, da war eben der eine, der betete so, ah, ich bin gerecht und alles gut. Und dann war aber einer, ein Zöllner und Sünder, der sagte, ich brauche Gottes Gnade. Ich brauche das. Und der sagt, Jesus ist weggegangen, gerechtfertigt. Gott möchte dein Herz heilen. Und dazu musst du zu Gott kommen und musst dich heilen lassen. Häufig ist es auch notwendig, dass wir vergeben, dass wir anderen Menschen vergeben und sagen, gut, der hat mich verletzt. Der hat schlecht über mich geredet. Der hat mich vergessen, hat sich nicht um mich gekümmert oder auch andere Dinge, die passiert sind. Aber das geht nur, wenn wir vergeben und zu Gott zurückkommen. Innere Heilung geschieht in erster Linie durch Liebe und Gnade. Und Paulus, jemand, der durch Gottes Gnade auch verwandelt wurde, das war eben Paulus. Da kann man jetzt auch noch, wenn wir mehrere Verse dazu lesen, das lasse ich jetzt mal. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr wirklich Gemeinschaft habt mit Gott, mit Jesus und seine Gnade erfahrt. Weil das ist nicht nur die Erkenntnis, sondern das muss auch ins Herz. Und wir müssen uns umarmen lassen von Gott. Und wir müssen das aus unserem Herz rausnehmen, was diesen Gnadenfluss hindert. Weil Gott möchte dich und mich, möchte uns gebrauchen dazu, dass wir anderen Menschen seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Gnade weitergeben. Und das geht nur, wenn wir verändert werden durch ihn. Wenn du noch nicht das verstanden hast, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, für deine Schuld und deine Sünden, das ist so, als wenn jemand gesagt hat, okay, du hast, das gibt also verschiedene Beispiele dafür, du hast 1 Million Schulden, ich nehme das jetzt auf meine Schippe, ich bezahle das und ich lasse dich gehen. 1 Million ist schon ziemlich viel. Ne? Es gibt noch andere gute, viel bessere Beispiele. Aber eigentlich das, was wir Gott gegenüber schuldig sind, was du Gott gegenüber schuldig bist, durch dein Verhalten, durch deine Worte, durch deinen Unglauben, weil du ihm nicht vertraust, das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Und hat gesagt, das ist abgetragen. Aber Gnade hört da eben nicht auf. Und ich möchte dich bitten, dass du, wenn du das noch nicht gemacht hast, diesen Schritt, Jesus in dein Herz reinzulassen und diese Gnade irgendwie anzunehmen, was Gott, was Jesus für dich getan hat, dann möchte ich dazu einladen, das heute zu machen. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt aufstehen. Wir werden gleich beten. Und ich werde mit euch zusammen beten. Aber ich möchte auch ein Gebet sprechen für die, die Jesus aufnehmen möchten in ihr Leben und das erfahren möchten. Und lass uns unsere Augen schließen. Himmlischer Vater, hab du Dank für deine Gnade. Wir haben so ein bisschen verstanden, dass du reich bist an Gnade. In deiner Liebe hast du sogar deinen wertvollstes, deinen liebsten Sohn zu uns geschickt, damit er für uns die Schuld für unser Versagen auf sich nimmt. Und er ist grausam am Kreuz gestorben für unsere Sünden, für das, was wir falsch gemacht haben, für unsere Rebellion. Und er hat aber dadurch uns frei gemacht. Und wir möchten dir dafür danken. Wir möchten dir danken für deine große Gnade. Und du möchtest nicht nur da stehen bleiben, sondern du möchtest jeden Einzelnen von uns an dein Herz ziehen und möchtest, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen, deine Gnade, deine Liebe und dich, Jesus, mehr und mehr erkennen. Herr, und ich möchte jetzt mit denen beten, die dich, Jesus, noch nicht aufgenommen haben. Ich möchte dich bitten, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, dann bete doch mit mir zusammen. Komm, Herr Jesus, in mein Leben. Räum in mir auf. Vergib mir alles, was ich Böses getan, gesagt oder gedacht habe. Vergib mir, ich weiß, dass du für mich gestorben bist und ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mein Leben veränderst, mein Leben erfüllst. Ich möchte ein Leben mit dir anfangen. Amen. Ja, ich denke, in dieser Zeit ist wichtig, dass wir Gnadenprediger werden. Es ist wichtig zu sehen, es gibt ein Gericht, aber es ist wichtig auch, dass wir Gnadenprediger werden. Noch eine Anekdote, mein Koffer ist noch nicht angekommen. Und dann gab es so ein Programm, habe ich das angegeben, gab es so ein Programm, das heißt World, ich habe das irgendwo aufgegeben, also wo wird weltweit nach Koffern gesucht, ne? Kann man die das ermitteln? World Tracer oder so, ne? Können die sehen, wo dein Koffer ist. Das größte Suchprogramm hat Gott. Und ich würde das Soul Tracer nennen. Also Gott kennt jeden von uns, nicht nur hier, sondern in Afrika, in Südamerika, in China und ist auf der Suche nach uns, nach dir und mir. Gott segne euch.